Ich freue mich, dass ich diesen Sabbat mit euch verbringen darf. Es ist ein besonderer Sabbat. Der 13., wir haben es ja gehört. Und es ist ein Sabbat, der mir in Bezug auf diese Verkündigung sehr am Herzen liegt. In diesem Lied 87 haben wir gesungen in der letzten Strophe: Triff Freund und triff Feind, zwing, was dir widerstrebt, und ruf uns zur Gemeinde. Was für eine Herausforderung. Gibt es in der Gemeinde Freunde und Feinde? Die Gemeinde Gottes. Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass wir in Marienberg eine Predigtreihe in Bezug auf diese Glaubenspunkte haben. Bruder Futschig war letzte Woche schon hier. Michaela hat sicherlich auch über diesen Punkt schon gesprochen. Ich möchte heute über die Gemeinde sprechen. Und zwar gibt es einen Glaubenspunkt, der sagt Folgendes. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft von Gläubigen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser bekennen. Wie Gottes Volk zur Zeit des Alten Testaments ist auch die Gemeinde Jesu aus der Welt herausgerufen. Sie vereint sich zur Anbetung, zur Gemeinschaft, zur Unterweisung im Wort, zur Feier des Abendmahls, zum Dienst an den Mitmenschen und zur Verkündigung des Evangeliums in aller Welt. Die Gemeinde erhält ihre Vollmacht von Jesus Christus, dem fleischgewordenen Wort, und aus der Heiligen Schrift, dem geschriebenen Wort. Die Gemeinde ist die Familie Gottes, ihre Glieder von ihm als Kinder angenommen, leben auf der Grundlage des neuen Bundes. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft des Glaubens. Sie ist der Leib Christi, dessen Haupt er ist. Sie ist die Braut, für die Christus starb, damit er sie heilige und reinige. Bei seiner Wiederkunft in Herrlichkeit wird er sie in vollendeter Schönheit vor sich stellen. Sie sind die Treuen aller Zeiten, erworben durch das Blut, ohne Flecken und Falten, heilig und unsträflich. Es folgen dann noch 11 Bibeltexte, mehr oder lange Verse. Ich möchte sie heute nicht lesen. Ich möchte diesen Punkt einfach in 3 Sätzen zusammenfassen. Erstens, die Gemeinde ist die Familie Gottes, die aus der Welt herausgerufen, abgesondert, heilig ist. Zweiter Punkt, die Gemeinde ist der Leib Christi, die Braut, die zur Gemeinschaft durch einen Geist zusammengefügt wird. Und der dritte Punkt, in Christus sind alle gleich durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Und jetzt könnte ich Amen sagen, weil mehr brauche ich dazu nicht sagen. Es ist alles gesagt. Ich möchte es aber praktisch werden lassen. Für mich ist es ein Anliegen, dass wir Glaubenspunkte auch in die Praxis übertragen können. Ich möchte 2 Bilder erwähnen und eine Textstelle, die wir gemeinsam miteinander lesen. 2 Bilder hängen an der Wand im Wohnzimmer. Das erste Bild ist ein Foto und es zeigt eine Familie. Den Vater, der seinen Sonntags- oder Sabbatanzug anhat. Die Mutter hat ein schickes Kleid an. Sie war beim Friseur, man sieht es. Und der Vater legt die Hand auf die Mutter. Dann ist der Sohn, der gerade in der Pubertät ist, hat richtige Pickel im Gesicht und quält in dieses Foto hinein und lächelt. Dann ist die Tochter, die gerade ihre Weiblichkeit entdeckt und präsentiert sich gekonnt. Friede, Sonnenschein, ein richtiges schönes Bild. Aber plötzlich wackeln die Wände. Türen werden geworfen, aus ist mit dem Frieden. Nein, ich gehe nicht mit, tönt es aus der einen Ecke von der Wohnung. Max, du kommst sofort herher und ziehst dich an, wir müssen zur Tante Emma und wenn du nicht kommst, passiert was. Man hört schnelle Schritte, die Tür zum Bad fällt ins Klo, wird von innen zugeriegelt Der Vater rennt zur Tür, sagt, du mach sofort auf und komm raus. Und ihnen sagt, ich denk doch gar nicht dran. Friedlich und harmonisch hängt es an der Wand, das Bild im Wohnzimmer. Aber irgendwie passt es nicht in die Realität. Mehr Schein als Sein. Es gibt noch ein zweites Bild. Es ist kein Foto, sondern es ist gemalt. Nach Vorstellungen von Menschen. Damals gab es noch keinen Foto. Und es zeigt eine Familie, die etwas kleiner ist. Der Vater schaut seine Frau liebevoll an. Die Frau sitzt und schaut ihren Mann liebevoll an. Das Kind lächelt. Friede und Harmonie bestimmt dieses Bild. Maria, Josef und das Baby Jesu. Dieses Bild zeugt von Friede und Freude und Schönheit. Doch plötzlich kommt auch hier Bewegung in dieses Bild. Der Knabe Jesu ist nicht mehr klein, sondern er ist groß geworden und er ist Jesus Christus, der Messias. Er ruft Menschen in seine Nachfolge, er heilt Kranke, er verkündigt das Evangelium und er lebt das, was er auch sagt. Jesus ist nur selten zu Hause. Er geht diesen Weg, nicht den sein Vater oder seine Mutter vorgeschrieben hat, sondern er geht den Weg, den sein himmlischer Vater ihm gezeigt hat. Und, was besonders wichtig ist, er ist ein Täter des Wortes. Jesus ist nur selten zu Hause. Und seine Mutter und seine Geschwister sehnen sich nach ihm. Und sie fragen ihn, sie möchten ihn gerne fragen, wie geht's dir denn eigentlich? Und vielleicht denken sie auch, dass er die Pflichten übernehmen sollte, die er als Erstgeborener hat. Und es gibt eine Bibelstelle, die möchte ich gerne mit euch lesen, und zwar in Markus Kapitel 3. Markus Kapitel 3 und hier den Vers 31. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Eine Menge von Leuten sitzen um Jesus herum und hören zu, was er zu sagen hat. Sie wollen es ganz genau wissen, was das mit dem Evangelium zur Aufsicht hat. Sie möchten wissen, wie sie von ihrer Schuld und ihrer Sünde wieder loskommen wollen. Und sie sind neugierig und fragen Jesus Löcher in den Bauch. Etliche sitzen schon Stunden da, Stunden, in einer Enge, Hitze, Hunger, Durst. Aber sie erleben das nicht so, sondern was haben sie erlebt? Sie haben das Licht der Welt gesehen und sie haben die Sonne des Lebens aufgehen sehen. Mit einmal werden die Gespräche unterbrochen und einer sagt, du Jesus von Nazareth, deine Mutter und deine Geschwister stehen draußen vor der Tür und sie wollen dich doch gerne sehen. Jesus unterbricht seine Rede und zwei Männer tuscheln miteinander und sagen, seine Familie steht draußen und er freut sich bestimmt und er wartet doch, weil er sie ewig nicht gesehen hat und er wird dann richtig rausgehen. Andere sagt, ich glaube, dass Jesus jetzt aufstehen wird und er wird rausgehen und dann sind wir wieder alleine. Jesus steht auf, aber er geht nicht hinaus. Er schaut die Menge in die Augen, die warten, was kommt jetzt? Markus Kapitel 3, Vers 32. Und das Volk saß um ihn, und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Vers 33. Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Was sagt Jesus hier? Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Kennt Jesus das Gebot nicht, dass er selber ins Leben gerufen hat, du sollst Vater und Mutter ehren? Friedlich und harmonisch hängt es an der Wand, das Bild im Wohnzimmer. Aber irgendwie passt es nicht in die Realität. Der Knabe ist nicht mehr klein. Er ist groß geworden. Er ist Christus, der Messias. Er ist derjenige, der den Menschen nachgeht und ihnen einen Weg zeigt, wie sie von ihrer Schuld, von ihren Schwierigkeiten, in denen sie jetzt im Moment stecken, erleichtert werden können. Mit einem scharfen Schnitt schneidet er die Familienbande auseinander. Und das Wort, wir wissen es, ist ein zweischneidiges Schwert. Es scheidet oder schneidet die Geister und in einer damaligen Welt, in der Jesus gelebt hat, ist es eine Provokation, mit seiner Familie so umzugehen. Jesus sieht die Verwunderung und die Bestürzung in den Gesichtern der Menschen. Und er weiß, dass dieser Satz, den er gerade gesagt hat, wehtut. Dass es Menschen gibt, für die eine Welt zusammenbricht, gilt dieser Familie nichts mehr? Jesus kennt vielleicht die Gedanken seiner Mutter und die denkt vielleicht, ich meine es doch nur gut mit meinem Sohn. Ich habe doch Sorge um ihn. Was soll nur aus ihm werden? Warum geht er so mit mir um? Maria spürt, dass sie Jesus nicht mehr zurückholen kann. Stattdessen ruft er eine völlig neue Familie ins Leben, eine Familie, bei deren unter anderem familiäre Bindungen nicht mehr zählen. Tut euch das weh? Wenn du selber Kinder hast, die erwachsen sind und ihre eigene Familie gegründet haben, und du musst loslassen, und du möchtest auch loslassen, doch gibt es Bindungen, die immer noch, das Blut schreit immer noch. Und du möchtest doch wissen, wie es ihnen geht. Und du wartest einfach darauf, dass endlich mal ein Kind anruft. Oder am Sabbat vielleicht zum Essen kommt. Zählen familiäre Bindungen nicht mehr? Und das Wort Gottes zeigt auf, dass die Mutter Jesu oft erwähnt wird, auch im Neuen Testament, wie sie am Kreuz steht, wie sie getröstet wird. Und in der Apostelgeschichte war sie bei diesen 120 dabei, die gebetet haben, die Mutter Jesu. Das heißt also, es gibt doch noch eine familiäre Bindung, aber nicht die, die einmal war. Jesus ruft eine neue Familie ins Leben. Ein ganz neuer Maßstab. Und Jesus verkündigt es selbst. Und er sagt im Vers 35, Markus 3, 35, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und parallel dazu in Lukas Kapitel 8, heißt es ab Vers 19, Es gingen aber hinzu seine Mutter und Brüder und kommen vor das Volk nicht ihn und konnten ihn nicht sehen. Und es ward ihm gesagt, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Jesus gründet also eine neue Familie, eine neue Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft unterscheidet sich von den anderen Gemeinschaften, die wir kennen. Und ich hatte es erwähnt in diesem Glaubenspunkt Nummer 12, was die Gemeinde Gottes ist. Und es gibt viele Punkte, über die wir sprechen können. Ich möchte nur einen herausnehmen. Und der lautet, Jesus lädt alle in diese Familie ein. Jesus hat keine exklusive Gästeliste, in der nur handverlesene Leute hineinkommen. Und er hat auch keine Türsteher, die nach dem Gesicht urteilen, du kannst oder du kannst nicht. Jesus lädt Menschen ein, die draußen im Abseits stehen. Er lädt Ehebrecher ein. Er lädt Zöllner ein, die den Menschen das sauer verdiente Geld aus der Tasche ziehen. Er lädt auch Raucher und Trinker und Drogenabhängige ein. Er möchte sie in diese Gemeinde einladen, um sie von ihren Süchten und ihren Nöten zu befreien. Er möchte, dass die Menschen, die in dieser Gemeinde sind, diesen Menschen dabei behilflich sind. Er lädt Hartz-IV-Empfänger ein und Arbeitslose, Versager, Fanatiker, Gestrandete, Menschen, die vielleicht irgendwann aus der Gemeinde mal ausgeschlossen wurden. Er lädt sie wieder ein, immer wieder aufs Neue. Er lädt auch Menschen ein, die einen gewissen Standard in der Gesellschaft haben, die vielleicht vor lauter Kraft nicht laufen können und mit Ellbogen nach oben gekommen sind und mit Politik ihr Leben verdienen. Er lädt auch deinen Arbeitskollegen ein, der dich ständig bei jeder Gelegenheit in die Pfanne haut, dem du keine Chance mehr gibst. Ich mache das zurzeit immer bei mir in der Firma mit. Und am letzten Sabbat haben wir eine Passage gehabt, die möchte ich euch gerne noch einmal ins Gedächtnis rufen. Vergebung ist gleichermaßen für uns ein geeignetes geistliches Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung. Wenn wir nicht bereit sind, jemanden zu vergeben, der uns verletzt hat, und zwar unabhängig davon, ob er oder sie Vergebung verdient, kann uns das mehr schmerzen als die betreffliche Person. Wenn dir jemand wehgetan hat, und sich der Schmerz in dir verfestigt, weil du nicht vergeben kannst, dann gestattest du diesen Menschen, dich dadurch immer mehr zu verletzen. Seit 26. April erlebe ich dieses bei mir in der Arbeit. Ich habe es mir im Kalender angestrichen. Was machst du dann? Was machst du dann? Wie lange hältst du das noch aus? Am Donnerstag habe ich es gepackt. Ich habe gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, du, ich möchte ein persönliches Gespräch mit dir. Dreiviertelstunde. Und ich habe ihm das erzählt, um was es, wie es mir geht. Und ich habe ihm vergeben, das, was er mir angetan hat. Warum? Eine Unternehmensberatung ist in der Firma und möchte Prozesse optimieren. Und dann fallen Späne. Und es gibt Dinge, die in meinen Augen nicht richtig laufen. Und ich mich ausgegrenzt habe, gesagt, ich mache jetzt auf dumm. Ich mache Dienst nach Vorschrift, ich mache keine Überstunde mehr, ich lasse meinen Fuß zu jeder Zeit raus, bei Betriebsversammlungen egal. Und so ist auch gelaufen. Gehst du weiter in dieser Verletzung und lässt es zu, dass dein Chef dich ständig verletzt, bei jedem Augenblick, wo du ihn siehst? Man hält es nicht aus. Und wir haben reinen Tisch gemacht. Und dann sagt er, und das hat mich noch mehr in diesem Entschluss bestärkt, ich höre öfters Predigten vor dir im Internet. Warum kannst du nicht so motivieren? Warum kannst du deine Gemeinde, die du motivierst, nicht in unserer Firma so motivierend auftreten? Und dann war mir klar, es war höchste Zeit, dass ich mit ihm darüber spreche. Er lädt auch Unternehmensberater ein, die deinen Arbeitsplatz mit Maßnahmen der Prozessoptimierung mehr oder weniger zunichte machen oder nicht. Auch dieser Mensch ist es wert, in die Gemeinde hineinzukommen. Wir wissen nicht, was wir durch unser Leben alles tun können. Menschen in die Gemeinde hineinzubeten. Er lädt Menschen ein, die traurig und verbittert sind, die vielleicht gerade eine schmerzliche Erfahrung machen müssen in ihrer Familie, die vielleicht einen lieben Menschen verloren haben. Und er lädt auch die Ehefrau und Mutter ein, welche im Moment mit ihrer Familie nicht umgehen kann. Und er lädt auch den Schwiegersohn ein, der mit seiner Schwiegermutter im Moment so einen Stress hat, dass er keinen Abendmahl nimmt. Jesus geht auf Menschen zu und lädt sie in seine Familie ein, die in anderen Augen nichts wert sind. Wie gehst du mit einer neuen Arbeitskollegin um, die in schwarzer Klamotte, Haare bis zum Hintern, Nasen- und Lippenpiercing neben dir arbeitet? Das ist Realität. Wie gehst du mit ihr um? Wie gehst du mit Menschen um, beziehungsweise Jesus lädt auch Menschen ein, die vielleicht einen anderen Blickwinkel haben wie du? Die zurzeit das machen, was in ist, und du sagst, das mache ich doch nicht mit. Menschen finden Platz in der Familie, die keinen Partner haben, die schon jahrelang auf der Suche nach Liebe und Geborgenheit sind. Er lädt Menschen ein, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Er lädt Menschen ein, die auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind. Er lädt Menschen ein, die ihr Studium abgeschlossen haben und keine Arbeit finden. Er lädt Menschen ein, die nicht mehr mithalten können im Leistungsdruck der Gesellschaft, die in Burnout fallen und nicht mehr wissen, was hinten und vorne ist. Ich weiß nicht, in welche Kategorie du dich jetzt einteilst. Oder vielleicht habe ich dein Problem nicht genannt. Jesus lädt auch dich in seine Familie ein. Er möchte dich aus diesem Zustand, in dem du dich jetzt befindest, herausholen. Er möchte dir was Besseres geben. Er möchte dir helfen, in der Gemeinde Gottes Fuß zu fassen. Er möchte, dass auch die Familie auf diesem ersten Bild, was ich beschrieben habe, in seine Gemeinde kommt. Dass sie Jesus Christus kennenlernen. Er möchte aus einem toten Stück Holz etwas Lebendiges machen. Ein Vater geht mit seinem Sohn in den Garten und möchte einen Baum pflanzen. Er hat das Bäumchen, er hat eine Gießkanne, er hat einen Spaten und geht in den Garten und gräbt ein Loch. Und dann sagt er zu seinem Sohn, Sohn, was passiert, wenn ich diese säge, raue Holzlatte in diesen Boden lege, mit Erde bedecke, sie gieße? Was passiert damit? Was passiert mit einer Holzlatte, die ich in der Erde vergrabe? Antwort, Frage an euch. Es verrottet, es verfault. Was passiert mit dem Bäumchen, wenn ich es einpflanze, wenn ich die Erde richtig andrücke, dass die Wurzeln richtig anwurzeln und sie gieße? Was passiert mit diesem Bäumchen? Warum? Warum verfault es eine und warum wächst es eine?
Einspruch.
Oh, Otto, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt.
Ich habe ungefähr 20 Koniferen gepflanzt.
Ja.
Und die wachsen alle nicht an. Und weißt du warum?
Nein.
Weil die Pfeile Ernte, wo die geerntet worden sind, von der Wurzel vernichtet worden sind. Also die haben die Wurzel mit kaputt gemacht, weil das maschinell geht.
Okay. Wir gehen davon aus, dass das Bäumchen richtig gute Wurzeln hat. Warum wächst das eine und das andere nicht? Warum? Das Bäumchen ist lebendig. Und die Holzlatte hat kein Leben in sich selber. Wir alle sind aus dem gleichen Holz. Wir alle sind vom Lebenssaft des Lebens abgeschnitten. Wir alle sind in dieser sündigen Welt geboren. Wir sind alle Holz, in dem kein Leben mehr ist. Doch in der Begegnung mit Jesus Christus und seiner Gemeinde kann aus einem toten Stück Holz was wachsen, kann was blühen. Ist es eine Illusion? Gibt es da Beispiele dafür? Ich denke an den Stab Aarons. Es war ein toter Stab, abgeschnitten. Und was ist passiert? Er hat ausgeschlagen, hat geblüht und hat sogar Früchte gebracht. Für Gott ist es nichts unmöglich. Und er kann aus einem toten Stück Holz was Lebendiges machen, was blüht und Frucht trägt. Ohne Jesus können wir nur absterben. Aber mit ihm und seiner Gemeinde können wir wachsen. Und in Offenbarung 2,7 heißt es, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem will ich zum Essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. In einer anderen Übersetzung heißt es, wer überwindet, den will ich zu essen geben vom Holz des Lebens, das im Paradiese Gottes ist. Was willst du? Willst du abgeschnitten weiterleben und dann vermodern? Oder wollen wir? Bezieh mich damit ein. In der Gemeinschaft Jesu und seiner Familie hineingeboren werden oder wieder zurückkommen, nach Hause kommen. Und wenn ich an das Gleichnis von dem verlorenen Sohn denke, der fortgelaufen ist, sein Vater wartet jahrelang, dass er wieder zurückkommt. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen können, heute. In der persönlichen Begegnung mit Jesus und seiner Gemeinde kann aus einem toten Stück Holz ein lebendiger Baum werden. Es liegt an dir, die richtige Entscheidung zu treffen. Was möchtest du? Abgestorben, weiterleben? Oder Jesus Christus als deinen Heiland und Herrn wieder annehmen und zu seiner Gemeinde kommen, um dort Licht zu sein und Salz zu sein, um Menschen, die vor der Tür stehen, den Weg zu zeigen und sagen, komm zu Jesus und seiner Gemeinde. Gott, helfe uns, die richtige Entscheidung zu treffen, heute. Triff sie jetzt und du wirst Frieden erleben, den Gott dir schenken wird. Lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass es uns zeigt, wie Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist und wie er gewirkt hat. Danke, lieber Heiland, dass du dir nicht zu schade warst, dass du den Weg gegangen bist, nicht den du wolltest, sondern den der Vater im Himmel dir gezeigt hat. Danke, Herr, dass du alles getan hast, um Menschen zu erreichen, um sie von einem toten Stück Holz zu einem lebendigen Bäumchen werden zu lassen. Danke, Herr, dass du Berge von uns nimmst, die vor uns stehen. Danke, dass du uns einen Weg zeigst, entweder über den Berg oder um den Berg. Und wenn das nicht geht, dann hast du gesagt, wenn wir Glauben haben, so groß wie ein Senfkorn, können wir zu diesem Berg sagen, geh hinweg. Danke, Herr, dass du uns Vollmacht gibst, Berge zu versetzen nach deinem Willen. Dass du uns die Berge des Zweifels wegnimmst, die Berge der Traurigkeit, den Berg der Unzufriedenheit, den Berg der Treulosigkeit. Du kennst alle unsere Berge, die vor uns stehen. Danke, lieber Heiland, dass du kraftvoll und machtvoll das Evangelium verkündigst, dass Menschen in deine Gemeinde kommen, von denen wir gar nicht träumen. Danke, dass du bereit machst, uns sie anzunehmen, mit ihnen zu gehen, ihnen zu dienen und mit ihnen auch Halleluja zu singen für das, was du noch tun wirst. Danke für deinen Segen, den wir erleben, besonders an diesem Sabbat. Und wir loben und preisen dich dafür im Namen Jesu. Amen.